Einen schönen guten Morgen euch alle hier im Saal und euch in der Ferne, vielleicht daheim oder auf Urlaub. Uns war es in Finnland totale Highlight sonntags, wo wir einschalten konnten und unseren Gottesdienst online mitverfolgen konnten. Das war richtig schön, weil unser lokales Angebot war ein bisschen bescheiden in diesem Sommer. Ja, stille Zeuge der Auferstehung. Ich fange mal mit einem Bibeltext an, leite uns dadurch in das Thema ein. Ja, aus Johannesevangelium Kapitel 20. Da läuft sie, Maria, und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen. Und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. In diesem Text sind wir mittendrin in dem bekanntesten und wohl auch umstrittensten Ereignis der Menschheitsgeschichte. Da wird ein Mann gefoltert zu Tode, gekreuzigt, und der steht von diesem Tod ins Leben zurück. Unfassbar damals, unfassbar auch heute. Diese Szene in Johannes Evangelium, das ja, fasziniert mich. Denn was Johannes vor 2000 Jahren sah, und er schreibt, er glaubte, das hat ihn zum Glauben bewogen, was er gesehen hat. Und das, was er gesehen hat, ist seit gut 100 Jahren heute im Mittelpunkt von wissenschaftlicher Untersuchung. Und das ist erstaunlich. Ja, wir reden von diesem Leichentuch, was Johannes sah. Und es wird auch das Turiner Grabtuch genannt, einfach aus dem Grunde, weil es seit 1578, genauer gesagt 14. September 1578, im Dom von Turin, in dort später eingebauten Grabtuchkapelle, aufbewahrt wird. Naja, dieses Relikt ist natürlich umstritten. Es gibt nicht wenige, die sagen, das ist schlicht und ergreifend eine Verfälschung. Es gibt jede Menge Leute, die sagen, das ist das fünfte Evangelium. Und die überwiegende Mehrheit weiß gar nicht, was man davon halten sollte. Also, ich leite euch heute kurz in dieses Thema hinein. Die moderne Geschichte von diesem Tuch begann an sich 1898. Der Kardinal von Turin, der die Aufsicht zusammen mit seinem wissenschaftlichen Institut in Turin die Aufsicht über dieses Tuch übt, erteilte Erlaubnis einen Hobbyfotografen namens Secondo Pia, ein Foto von diesem Tuch zu machen. Es ist etwa 4 Meter lang, etwas über 1 Meter breit, ganz genaue Maße. Und beim zweiten Mal klappte das Foto. Und als er das entwickelt hatte, stand er gegenüber einem Gesicht. Da, auf diesem Tuch, war ganz klar ein klares Gesicht zu erkennen. Und er ist fast in Ohnmacht gefallen. Aber das ging damals um die Welt. Und dann, das erweckte allgemeines Interesse, auch dass die Wissenschaft und die damalige Wissenschaft fing schon gleich an, das Tuch zu untersuchen. Es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten, weil das Tuch vielleicht alle 4 Jahrhunderte ausgestellt wird. So etwa in dem Rhythmus, damit es möglichst wenig an Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Naja, dann etwa Mitte 1970er Jahren hat man dann eine Forschungsgruppe gebildet, bestehend aus vielen verschiedenen Gebieten und die halt geeignet sind, so ein altes Untersuchungsobjekt Tuch zu untersuchen. Und man hat unendlich viele Entdeckungen gemacht. Einige werde ich später euch dann vortragen. Aber damit ihr ein Bild habt, bis heute sind etwa 60 bis 70 verschiedene Wissenschaftszweige und Richtungen an diesen Untersuchungen beteiligt. Und zwar von Top-Leuten dieser Welt teilweise besetzt. Also in was für Wissenschaftszweige wäre, würde zu weit führen, aber richtig hochkarätige. Und dann hat man als Nächste etwa Mitte 1980er Jahren wollte man das Alter des Tuches definieren. Es gab eine neue Methode in der Wissenschaftswelt, Radiocarbon-Methode, hieß es auch C14. Leider war diese, sage ich mal, Methode total verkehrt an diesem Leichentuch. Man hat auch Ergebnis dann zwar gefunden, was einerseits nachvollziehbar war, aber grundlegend falsch war. Denn diese Carbonuntersuchung, Radiocarbonuntersuchung hat gesagt, das Tuch kommt von irgendwo 14. 15. Jahrhundert. Das wäre das Alter. Und was zu erwarten war, das ging ja um die Welt, dieses Alter. Und die Kritiker, die immer sagten, das ist eine Fälschung, fühlten sich bestätigt. Ah, Gott sei Dank, es ist eine Fälschung. Aber es gab eine Gruppe, bestehend aus den Wissenschaftlern, die schon jahrelang jetzt an dem Objekt dran waren, die sagten, das kann nicht sein. Unmöglich. Da stimmt was nicht. Naja, sie wollen Recht behalten. Den Weg dieses Tuches kennt man recht gut, wo es, wann es und von wem es aufbewahrt wurde. Zum Beispiel in den 1530er Jahren wurde es in Frankreich in einer kleinen Kirche aufbewahrt, damals in so einer kleinen silbernen Schatztruhe. Und wie es sein soll, diese Kirche ist niedergebrannt. Man konnte aber diese Truhe retten. Und aber nicht ganz unbeschädigt. Ein Ecke war ziemlich übel verbrannt. Und deshalb hat man damals einige Nonnen von einem Kloster beauftragt, das zu reparieren. Und die Nonnen haben das hervorragend repariert und die haben sogar die untere Seite mit so einem dünnen Schicht Leinentuch gedeckt, damit es fester wird. Ja, damals die Radiocarbon-Dinge, die hatten an diese Ecke jetzt mal den Test durchgeführt und natürlich mussten die das Ergebnis bekommen, also mal, obwohl nicht genau, aber das hat sich dann später hinaus geklärt. Aber auch diese Deckung der Unterseite führt zu erstaunlichen Entdeckungen 500 Jahre später. Nun die Frage, was im Raum steht, ist das jetzt echt oder könnte es doch eine Fälschung sein? Ich habe viele, viele Dokumentationen angeschaut von verschiedenen Wissenschaftlern und ausnahmsweise im einen sind sie alle einig. Es ist keine Verfälschung. Es ist echt. Es gab im Mittelalter niemanden, der das hätte verfälschen können, um mal beispielsweise zu sagen, mit den modernsten, verrücktesten Technologien von heute könnte man das nicht produzieren, das Bild. Würde heute auch noch nicht gelingen. Wer ist nun mal diese Leiche? Einige jetzt Ergebnisse von den Forschungen. Fangen wir mal mit dem Alter an. Also Radiocarbon-Methode war nicht geeignet, aber man hat das jetzt in den letzten, sage ich mal, 25 Jahren mit 5 verschiedenen Methoden das Alter bestimmt. Die 4 ersten gaben einen Durchschnitt von 1600 bis 2400 Jahren Alter, Durchschnitt etwa, wie gesagt, 2000. Und das allerjüngste und, sage ich mal, modernste Technologie hat das Alter auf 1970 Jahre bestimmt. Wo ist dieses Leinentuch eingesetzt worden? Nächste Frage. Das können wir zum Beispiel mit DNA feststellen. Man hat es daraufhin untersucht, dieses Tuch, und man fand heraus, dass überwiegende Teil des Materials DNA-mäßig ist nach Palästina zuzuordnen. Aber auch jede Menge von indischer DNA ist dabei, was darauf hinweist, dass dieses Tuch in Indien hergestellt wurde. Also es ist übrigens nicht ein einzige alte Leinentuch, man hat sogar 3.000, 4.000 Jahre alte Leinentücher von der Art gefunden, die heute existieren. Also das ist keine besonders alt in dem Sinne. Aber man hat nur wenig europäische DNA darin gefunden. Das heißt, einige Leute haben es befasst, aber es wurde nicht in Europa hergestellt, geschweige verfälscht. Zweite Möglichkeit, Pollen, die diese Leinentuch beinhaltete. Also da sind viele, viele Pollen entdeckt worden. Und jetzt, das war ja fast 500 Jahre gedeckt, die untere Seite. Man hat das dann rausgenommen und alles rausgesaugt, was in dem Tuch zu finden war. Und einiges. Also einmal, man hat da Aloe und Myrrhe gefunden. Ja. Wo bin ich jetzt schon? Jetzt habe ich mal, kleinen Moment, Jetzt gucken wir, jetzt müssen wir 19, da. Ja, also hier in Johannes 19 heißt es, es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden zu begraben pflegen. Das hat man gefunden. Licht auf dem Leinentuch. Man hat aber weitere Pollen gefunden. Zum Beispiel von 3 Blumenarten, die, Überraschung, Überraschung, in der ganzen Welt lediglich zwischen Jerusalem und Hebron vorkommen. 3 von denen. Weitere 8 Pollenarten von Blumen, die in der Gegend wachsen, nicht nur da, aber die im März, April blühen. Zur Zeit Kreuzigung Jesu. Wird interessant. Wer ist dann diese Leiche in dem Leichentuch? Man weiß es heute, es handelt sich um einen Mann. Man hat X- und Y-Chromosome gefunden. Man weiß, seine Blutgruppe ist AB. Damals in der Welt recht ungewöhnlich, in Palästina häufig vorkommend. Die Leiche hatte an beiden Händen und Füßen blutende Löcher und eine weitere blutende Wunde an seiner Seite. Und Kopf war bedeckt von Wunden. Wie in Johannes 19,2 heißt es, und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an. Und wie wir heute das oft in Bildern sehen, schöne Krone, also Leichentuch sagt, es war keine Krone, es war ein Gebüsch von diesem Gewächs und das wurde brutal auf den Kopf gedrückt. So sind die Befunde. Die Wissenschaftler haben ca. 370 Peitschenhiebe gezählt von dem Körper. Also der Körper war gleich mehr ein Hackfleisch als normale Haut. Und Wissenschaft sagt heute, dieser Mann wurde übelst gefoltert. Das weiß man heute aus nüchternen Untersuchungen. Denn es gab ja zum Beispiel an der Seite einen großen Blutfleck. Und das Blut, was übrig geblieben ist, ist rot. Und das hat zum Beispiel viele Wissenschaftler irritiert. Kann nicht sein. Also der verfärbt sich ja schwarz, wenn der Mensch stirbt. Aber man hat herausgefunden, das war voll von Bilirubin, was bei Folter entsteht im menschlichen Körper. Und diese Bilirubin färbt das Blut rot, dauerhaft. So konnte Wissenschaft sagen, dieser Mann wurde gefoltert. Und die Wissenschaft sagt, die Leiche in dem Leichentuch lag maximal 36 Stunden drin, bis es verschwand. Maximal 36 Stunden. Es gilt wissenschaftlich bewiesen, der Körper aus diesem Leichentuch wurde nicht manuell entfernt. Man hat nämlich nicht einen Nanomillimeter Bewegung von dem Körper feststellen können auf dem Tuch, was unmöglich gewesen wäre, wenn jemand das herausgeholt hätte. Die Wissenschaft sagt eigentlich, die einzige Möglichkeit ist, diese Körper, die da drin lag, hat sich entmaterialisiert. Mit einer ganz gewaltigen Energiemenge, die sich aufgeladen hat. Und das erklärt auch das Bild. Deshalb ist die heutige Wissenschaft immer noch nicht, das zu reproduzieren, was da ist. Das wäre so enorme Energiemenge, kann die Welt noch nicht erzeugen. Und natürlich, wir Wissenschaft und Historiker und alle kennen schon die Geschichte vor 2000 Jahren ziemlich gut. Es gibt keine andere Erklärung, dass der Tod in dem Leichentuch unser Herr war. Es ist kein anderer Fall bekannt. Und es ist interessant, wie die Wissenschaft damit mit den Befunden umgeht. Also ich habe viele Wissenschaftler entdeckt, die anfangs, Wissenschaft ist ja, sage ich mal, gottlose Wissenschaft. Da waren viele Atheisten, Skeptiker oder Juden oder was auch immer, die mit Neuen Testament gar nichts am Hut hatten, aber die heute fröhliche Nachfolger Jesus sind. Was sie untersucht haben, hat sie zu Jesus geführt. Und ich habe sogar eine Stellungnahme gehört, sogar zwei, wo Wissenschaftler sagen, eigentlich, die Auferstehung Jesu ist wissenschaftlich bewiesen. Aber ganz genau ist es ja nicht so. Man kann lediglich, Wissenschaft kann sagen, da lag ein gefolterter, toter Mann in den Leichentuch und der Körper ist binnen 36 Stunden darin verschwunden. Das kann man wissenschaftlich hundertprozentig sagen. Aber das allein hat viele Wissenschaftler zu Jesus Christus geführt, die heute das öffentlich bekennen. Und gut so, unser Glaube ist ja nicht Wissen. Wenn wir auch, also das ist so ein überzeugender Beweis von der Auferstehung, aber das hilft uns ja gar nichts, wenn wir sagen, okay, er ist auferstanden. Das ist nicht Glaube, wovon wir in der Bibel hören. Egal aber, was wir denken, die Auferstehung Jesu ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit von seinen eigenen Worten zum einen, aber auch von der ganzen Bibel. Apostel Paulus drückt es folgendermaßen aus in 1. Korinther 15. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten? Warte mal. Jetzt nochmal eine zurück. Muss man doch da lesen. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt. Denn wenn er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, könnt ihr mich auch als Lügner sofort beschimpfen. Denn ich bin ihm mehrmals in meinem Leben begegnet. bewusst das erste Mal 1979 in meine Studentenbude, wo ich endlich verstand, wofür Jesus in die Welt gekommen ist. Ich habe mich niedergekniet und ihn gebeten, in mein Leben einzutreten, meine Sünden mir zu vergeben. Und er kam. Und seitdem habe ich öfters mit ihm Begegnungen gehabt. Und ich weiß, er liebt auch mich. Obwohl damals, vor 40 Jahren, mein größtes Problem in meinem Leben war, mich selber zu lieben. Ich hielt das für unmöglich. Aber Jesus hat mich des Besseren überzeugt. Mit diesem Thema kämpfe ich noch heute. Ja, die Auferstehung Jesu ist der Stempel und Unterschrift zu allem, was er in den 3 Jahren seines Wirkens sagte. Aber es geht ja darüber hinaus. Von der ersten Seite der Bibel bis zum letzten Seite, das ist der Siegel, dieses Buch ist wahr. Wir können das ohne überhaupt Unrecht der ganzen Bibel zu tun. Jesu Auferstehung bestätigt die Bibel. Wenn du in der Bibel liest, weiß es ist mit Auferstehung Jesu unterschrieben. Einige Beispiele von seinen Worten jetzt zum Schluss. In Johannes 6, 35 sagt Jesus: Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird nimmermehr dürsten. Unser Grundbedürfnis nach Leben, nach erfülltem Leben, das kann nur Jesus stillen. Kein anderer. Nichts in der Welt kann das, aber Jesus kann das. Dann weiter in Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Hier ist die Kernbotschaft. Es kommt nicht auf dich an, sondern es kommt auf Zuverlässigkeit von Jesus an. Wenn er dich in sein Reich geholt hat, wenn er dich hat wiedergeboren in lebendige Hoffnung, sein Job ist es, dich ans Ziel zu bringen. Das ist ein Trost. Johannes 8, Vers 12, sagt er, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Habe ich recht? In der heutigen Zeit ist es schwierig, den Durchblick zu halten. Total schwierig, anstrengend. Es gibt so viele verschiedene Anschauungen in dieser Welt. Alle behaupten was. Wo soll man noch uns orientieren? Es heißt an unserem auferstandenen Herrn. Er hat den Überblick. In Johannes 11 sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wie er selbst den Tod überwunden hat, so wird es auch dich zum Leben auferwecken, wenn die Zeit kommt. Egal, ob du noch lebend bist, wenn er kommt, oder schon tot bist, Jesus weckt dich auf, wenn du ihm nachfolgst. Und zum Schluss noch Johannes 14, sagt er: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, da seid, wo ich bin. Nun, unser Leben ist kein Honigschlecken, oft. Wir haben unsere Herausforderungen, größere und kleinere. Und Jesus sagt dir und mir, sei getrost, ich habe das alles überwunden. Ich habe definitiv alles überwunden. Du kannst dich voll auf mich vertrauen. Nur wenige Beispiele. Wir könnten von Mose 1,1 anfangen und dann bei Offenbarung beenden. Bräuchten wir ein paar Tage. Aber ja, in der Bibel gibt es tatsächlich sehr viel mehr. Und ich gebe dir den Rat, wenn du in der Bibel eine Mahnung hörst oder vielleicht auch Richtigstellung für dein Leben oder aber auch eine Verheißung, nimm es ernst, weil Jesu Auferstehung hat es unterschrieben. Amen.